SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Dicke Schulterpolster, Dauerwellen, Popper, Punker, all das kennen wir aus den 80ern. Die Anfänge der Digitalisierung, Commodore 64, die Berliner Mauer fällt, eine Umwälzung, die unsere Gesellschaft bis heute prägt. Jens Balzer ist Journalist, er schreibt für die Zeit oder das Musikmagazin Rolling Stone und hat sich intensiv mit dem Lebensgefühl der 80er Jahre in seinem Buch High Energy beschäftigt. Am Montag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Jens Balzer über die Musik der 80er Jahre.
Es gab auf der einen Seite in den 80ern, so in der neuen deutschen Welle und in der Clubmusik wurde halt alles immer minimalistischer und irgendwie im Rock wurde halt alles immer aufgeblasen. Ja. Also auch diese ganze MTV-Kultur, als dann die Rocker plötzlich dann irgendwie auf die Fernsehbühnen gezerrt wurden oder in die Videoclips, da mussten sie dann plötzlich auch alle sich auf eine Art und Weise selbst inszenieren, wie sie das vorher, glaube ich, nicht gewöhnt waren. Das Buch heißt ja nicht umsonst High Energy. Also es gibt schon auch eine sehr starke Neigung dazu, sich sehr aufzuplustern, sehr schrill zu sein.
Wobei in diesen 80er Jahren gab es ja noch ein paar andere schräge Kombinationen. Also Trio gerade gehört und der Auftritt in der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck.
Naja, das war, die meisten NDW-Leute wollten ja gar nicht zu Heck, aber dann war da tatsächlich Trio. Das habe ich mit 12 oder 13 gesehen, irgendwie wie die in dieser Schlagersendung dann wie von einem fremden Planeten reingefallen, da auf der Bühne standen und Heck damit auch gar nicht wusste, was er damit anfangen soll. Das ist aber nachher interessant, weil natürlich so eine Sendung wie die Hitparade, die dann die ganze Familie guckte, also ich mit meinen Eltern, die es natürlich alles ganz furchtbar fanden, aber tatsächlich dann auch so ein, man saß mit den Eltern vorm Fernseher und hat dann wirklich darüber gesprochen, irgendwie, warum die Musik furchtbar finden und man selber findet die aber toll. Und es gab dann richtig so einen Streit über das Musikfernsehprogramm. Das wäre ja heute völlig undenkbar. Also meine Kinder hören das auf ihren Kopfhörern. Ich krieg gar nicht mehr mit, was die hören. Und die würden jetzt auch nie auf die Idee kommen, sich mit mir über meinen Musikgeschmack zu unterhalten. Ja. Das war aber in den 80ern, war Musik wirklich noch ein Streitpunkt.
Diese 80er Jahre stehen ja auch für die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, zwischen NATO und Warschauer Pakt und die Drohung der NATO und auch die Drohung von Helmut Schmidt, Pershing-2-Raketen in Deutschland zu installieren, wenn die russischen SS-20-Raketen nicht wegkommen. Erinnern Sie, da waren Sie ja nun auch 12, 13, 14 Jahre alt, auch eine bestimmte politische Geschichte, die Sie persönlich auch betroffen hat?
Ja, dazu zum Demonstrieren war ich zu klein, aber man kriegt natürlich schon mit, dass dann 81 im Bonner Hofgarten irgendwie diese riesige Demonstration, 300.000 Leute gegen den NATO-Doppelbeschluss und das Wettrüsten, das war überall in den Medien. Man hatte schon dann, es breitete sich dann auch so ein generelles Unbehagen aus. Ne? Es gab dann 83, 84, The Day After und dieser Atomkriegsfilm, es war eigentlich überall in der Popkultur, auch in den Musikvideos ging es irgendwie, war so diese visuelle Symbolik des Atompilzes und des Tags des jüngsten Gerichts war präsent. Also man hatte schon auch das Gefühl, in so einer Endzeitstimmung sich zu bewegen.
Und es gab einen deutschen Musiker, Udo Lindenberg, der ein Lied damals aufgenommen hat mit dem Sohn seines damaligen Keyboarders.
Wie hieß es nochmal?
Wozu sind Kriege da?
Muss ich ehrlich gesagt, das fand ich furchtbar.
Ja, die Schnauzbärte aus den 80ern sind inzwischen wieder zu sehen und manches kommt ja einfach wieder. Journalist Jens Balzer hat sich intensiv mit den 80er Jahren auseinandergesetzt. Die Musik, das Lebensgefühl, die Widersprüche. Punker, Popper, Yuppies. Am Montag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Jens Balzer über die Popper:
Kinderreicher Eltern, die früh Karriere machen wollten oder sich zumindest anzogen wie kinderreiche Eltern, die Jungs hatten alle diese charismatischen Seitenschuhe. Scheitel, das Haar musste besonders fluffig getragen werden. Irgendwie so. Dann prototypischer Popper in der Fernsehkultur ist dann natürlich mit Dr. Udo Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Ne? Also das ist dann der junge Brinkmann, der auch mit diesem berühmten Sprung über die Golf-Cabrio-Tür, der hat ja in der gesamten Schwarzwaldklinik-Serie nicht einmal seine Wagentür aufgemacht, weil er mal so energetisch da reingehechtet ist.
Okay.
Das war die andere Sache.
Dann gab es damals die Punks mit den entsprechenden Figuren und diesem Tiersymbol der Ratte?
Das war eine Entwicklung dann, das war schon ein bisschen später in den 80ern, aber das dann durch die sogenannten Straßenpunks
Da gehörten Sie aber nicht zu.
Zu den Straßenpunks nicht. Ich gehörte dann eher zur Abspaltung der sogenannten Gothics und Gruftis. Also wir waren alle irgendwie
schwarz.
Hörten im Grunde dieselbe Musik, waren aber schwarz angezogen, malten uns Kajal unter die Augen, guckten traurig und hörten dann vor allem The Cure und New Order und Joy Division.
Also genau, ja. Warum damals diese Faszination für diese Gothic-Szene?
Gute Frage. Im Nachhinein glaube ich, dass es auch was mit der Stimmung dieser Zeit zu tun hatte. Ne? Es herrschte eben so eine endzeitliche, apokalyptische Stimmung, die wurde in unterschiedlichen Arten gespiegelt in der Popkultur. Also bei den Punks ganz klar, dann mit so einem auch so wirklich so nihilistischen, es ist jetzt eh alles zu Ende, dann können wir auch zurück zum Beton gehen, so alles kaputt und Freude am Kaputten. Bei den Ökos, wo dann die Grünen als parlamentarischer Arm dann so in die Mitte der Gesellschaft einzogen, dann mit diesen, wie wir gerade schon gehört haben, diesen Udo Lindenberg-Songs, so etwas Pathetischen, wozu sind Kriege da? Irgendwie. Und dann bei den Gothics eher in so einer Art Rückzug ins Innerliche. Ne? Das ist ja eigentlich wie so eine romantische Jugendkultur, die sich vor allem darin gefiel, traurig, betrübt, introvertiert zu sein. Und wenn jetzt schon alles den Bach runtergeht, dann zumindest die letzten Jahre mit
Haltung.
Mit Haltung, aber auch so einem wohligen Weltschmerz zu genießen. Also ich glaube, man hört im Grunde damals The Cure und Joy Division, wie man vorher dann vielleicht die Leiden des jungen Werthers gelesen hätte.
Und klischeehaft hat sich diese Gothic-Szene dann vorzugsweise auf Friedhöfen getroffen?
Das kam ein bisschen später. Also diese Friedhofsszene, das war jetzt nicht meine. Also ich kenne das auch noch, aber so Rotwein auf Friedhöfen getrunken habe ich nie. Man hat sich dann tatsächlich eher irgendwie bei Konzerten gesagt. Es waren ja eigentlich alles, also jetzt kann ich für mich sagen, das ist auch interessant, soziologisch im Nachhinein betrachtet, irgendwie alles einsame Jugendliche vom Dorf, irgendwie, die im Grunde da, wo sie herkamen, niemand hatten, der genauso drauf war wie sie. Und da boten dann wirklich solche Lifestyle-Phänomene und solche musikalisch begründeten Kollektive die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden.
Diane Weigmann prägt seit mehr als 30 Jahren die deutsche Musiklandschaft. Sie macht zum einen selbst Musik und zum anderen textet und komponiert sie für viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Und sie gründete schon mit 15 Jahren eine Mädchenband. Haben Sie vielleicht auch noch in Erinnerung, die Lemon Babies. Hier, wir hören mal rein, was Diane Weigmann so macht. Can't bear to think about it. Can't keep going on. Come on, come on. Denying that you're at home. Come on, come on. I can't bear to think about it. Just say how we carry on. Ist the best of us passieren kann. Ist, dass ich mit dir am besten für ein Leben bin. Das schönste, schönste Leben, das man leben kann. Am besten Ort der Welt. Ja, bei den Ärzten war sie die weibliche Stimme. Am Dienstag war Diane Weigmann zu Gast in SWRs Leute und da erzählte sie, wie das damals als Teenager mit eigener Band war.
Ich glaube, ich habe dann gefühlt bis zu meinem 30. Lebensjahr Teenager sein dürfen. Nee, es war wirklich so ein bisschen so eine Mischung aus Klassenfahrt und Fame. Also du bist halt unterwegs und hast so ein bisschen Rock'n'Roll, aber wir waren auch sehr behütet. Also keine von uns, wir haben jetzt nicht groß Rock'n'Roll mit Drogen und Alkohol gemacht, sondern wir waren relativ diszipliniert und kamen ja auch alle aus so vernünftigen Elternhaus und haben uns auch gegenseitig echt auf den Teppich gehalten, haben aber natürlich wahnsinnig viel Spaß gehabt, weil wir einfach ganz frei und unabhängig von dem Druck, jetzt ein Studium machen zu müssen oder dem Druck, jetzt eine Ausbildung hinterherjagen zu müssen, nach der Schule dann wirklich auch in dieses Musikerdasein gleiten durften.
Dann gibt's vielleicht einen anderen Druck, damit das nächste Album noch erfolgreicher ist. Ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Natürlich macht man sich auch da Druck oder natürlich will man auch in seinem, damals haben wir ein Weilchen gebraucht zu begreifen, das ist jetzt unser Beruf, also müssen wir auch wirklich gut werden, weil wir haben ja als Autodidaktinnen angefangen und waren tatsächlich eher schrammelig und lustig am Anfang als professionell, wie es dann am Ende oder zur Mitte der Karriere dann der Fall war. Aber das ist ja, wie gesagt, so, wenn du das auf vier Schultern verteilst mit Menschen, die du einfach magst und die wie Schwestern für dich sind, empfindest du das ja nicht als Druck.
Ich glaube, mit 10 Jahren oder mit 11 Jahren haben sie die erste Gitarre bekommen. Was war das allererste Erste, was Sie gespielt, was Sie getextet haben. Wissen Sie das noch?
Ja, und das wollt ihr nicht hören.
Also Sie können es vielleicht direkt singen, ja gerne.
Also nee, es ist wirklich so, dass ich schon als ganz kleines Kind eigene Melodien und eigene Lieder geschrieben habe. Teilweise habe ich dann wahrscheinlich mich an irgendwelchen Schlagerstücken beklaut, die vielleicht auf dem Plattenspieler meiner Eltern liefen. Und das waren dann auch so Nonsens-Texte. Also ein Lied, an das ich mich erinnere, das ich wirklich ganz jung geschrieben habe, ging immer so: guten Tag, ich bin vogelfrei. Hört auf meine Worte, was auch immer das heißen soll. Aber dieses Lied ist bis heute tief, tief in meinen hintersten Poren drin. Und ich frage mich auch, warum ich irgendwie als Sechsjährige das Gefühl hatte, solche absurden Lieder singen zu müssen oder zu wollen. Aber es war scheinbar immer in mir drin. Irgendeine Melodie war immer in meinem Kopf und wollte immer raus.
Wie sind Ihre Eltern damit umgegangen? Haben die das gefördert?
Also anfangs haben sie das nicht so ernst genommen. Ich musste tatsächlich für meine erste Gitarre sehr, sehr lange betteln. Also ich habe sie erst mit 10 bekommen, nachdem sie gemerkt haben, Kleine meint's ernst. Und dann war es aber wirklich so, dass ich auch teilweise Unterricht, da so der Junge, der in der Kirchengruppe um die Ecke dann für 5 Mark mir da so ein paar Griffe beigebracht hat, haben sie natürlich investiert. Aber das meiste passierte wirklich als Autodidaktin auch. Ich habe mir das alles selber beigebracht.
Diane Weigmann ist als Solokünstlerin erfolgreich und als Texterin und Komponistin für andere. Ob für Howard Carpendale, Christina Stürmer, Yvonne Katterfeld, Thomas D. oder Die Höhner. Diane Weigmann schreibt und komponiert. Am Dienstag war sie zu Gast in SWRs Leute und da beschrieb sie, wie das überhaupt abläuft.
Oft ist es so, dass man in sogenannten Songwriter-Camps schreibt. Und es ist sehr lustig, weil dann gibt es den Künstler XY und die Plattenfirma vielleicht oder den Verlag des Künstlers. Und die laden dann ein und sagen, kommt mal so in 2er- oder 3er-Teams und sagen dann, ja, es wäre schön, wenn es auf dem Album themenbezogene Lieder zu diesen oder jenen Themen gäbe. Und dann ist es ein bisschen so wie bei der Maßschneiderei. Man nimmt Maß, man guckt, was macht der für Lieder, derjenige, und versucht, sich reinzufühlen und dann ihm die richtigen Worte, dem Künstler, zu finden, zu suchen und aufzunehmen.
Also könnten wir das jetzt aufdröseln? Was kommt bei Thomas D. rein, was bei Christina Stürmer nicht reinkommt?
Naja, beim Thomas, das ist wirklich eine Geschichte, die ist sehr lange her. Das war noch fast zu Lemmabies-Zeiten. Da habe ich beim ersten Soloalbum was ein bisschen co-writen dürfen und als Gastgesang was mitmachen können. Das ist nicht wirklich relevant. Relevant sind dann tatsächlich so Sachen, genau, bei einer Christina Stürmer, da ist es zum Beispiel, gab es ein Lied, da hatte sie gerade im familiären Bereich eine Geschichte, wo es mit ihrer Schwiegermutter krankheitsbedingt ein bisschen schwierig war. Und darüber haben wir geschrieben. Und ich glaube, das ist dann auch schön, dann jemanden zu finden, der dann in Worte fassen kann, was bei ihr emotional da gerade passiert ist. Und das ist tatsächlich dann auch so ein Lied, das höre ich bis heute super gern, weil es mir einen Teil von ihr als Künstlerin gezeigt hat, der eher wie ein Stück Freundin ist, als nur Künstler XY, ne?
Das klingt jetzt fast so, als hätten sie sich gemeinsam hingesetzt und hätten geschrieben.
Also teilweise setzt man sich gemeinsam hin. Zum Beispiel, wenn ich mit den Höhnern schreibe, ist immer die Band dabei oder sind immer Teile der Band dabei. Anders könnte ein Berliner Mädchen auch mit kölscher Musik überhaupt, wo soll das herkommen?
Erstmal zwei Welten.
Das sind wirklich zwei Welten. Ich habe bis dato oder vor den Höhnern, da gab es bei uns nur Fasching und das auch nur bis zur Vorschule. Da habe ich noch nie was mit Karneval zu tun gehabt. Aber letzten Endes taucht man eben in diese Welten der Menschen ein und wenn die dann auch noch dabei sind, dann ist es natürlich viel, viel schöner, weil dann der Austausch da ist und dann wirklich das in den Liedern drin ist, was man braucht.
Wie weit gehen Sie denn dann zum Äußersten und hocken sich dann rein in den Kölner Karneval?
Ich habe mich tatsächlich dann aber nachträglich, nachdem ich die ersten Songs mit Ihnen geschrieben habe, habe ich mich 1 oder 2 Jahre später zum Karneval einladen lassen und durfte dann wirklich mit den Jungs einen ganzen Abend zusammen mit 2 weiteren Freundinnen, wir waren so als 3 Matrosinnen verkleidet, durften wir wirklich wie, ja, Groupies nicht, wir hatten ja nichts mit denen, aber wir durften einfach als die Begleitung der Jungs den ganzen Abend mit Bandhopping machen und von einem Club zum nächsten fahren. Also auch von der Riesenhalle bis zum Hotel habe ich an einem Abend 6-mal Karneval gefeiert.
Das ist schon ein Erlebnis, glaube ich. Und da braucht man Kondition. Es erreichen uns auch Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Aus Stuttgart hatte Sabrina Eckert eben geschrieben und möchte wissen, gibt es denn eigentlich mehr Musikerinnen und Musiker seit Corona?
Ich fürchte, dass die Antwort ist, dass es eher weniger gibt. Also ich persönlich kenne Menschen, die wirklich Equipment, Studio-Equipment oder Instrumente verkaufen mussten in der Corona-Zeit, weil die mehr auf den Bühnen stattfanden und da Konzerte ja nicht stattgefunden haben in der Zeit, dann sozusagen deren Existenzgrundlage weggefallen ist. Also ich fürchte, es ist leider eher so, dass ein paar aufgeben mussten und sich was anderes suchen mussten.
Klaus Fischer hat die Unternehmensgruppe Fischer weltweit bekannt gemacht. Sein Vater ist der Erfinder des Nylon-Dübels. Überhaupt hatte sein Vater mehr als 1000 Patente angemeldet. Klaus Fischer war am Mittwoch zu Gast in SWR 1 Leute und da beschrieb er die bahnbrechende Erfindung seines Vaters.
Das war ein Kunststoffdübel. Mhm. Den hat mein Vater 1958 entwickelt, ging dann auf die Messe und ich weiß, dass damals die Wettbewerber ihn belächelt haben. Aber er war nach kurzer Zeit mit dem Produkt sehr erfolgreich. Und das war eigentlich dann der Anfang für die Befestigungstechnik. Aber das war der erste Dübel, Kunststoffdübel. Und das war der erste Dübel, so hieß der damals.
Heißt also, das Material hat den Unterschied gemacht?
Ja, es war ein Polyamid. Polyamid, das ist ein Nylon. Das war ein besserer Ausgangsstoff wie die anderen Dübel, die auf dem Markt waren. Teilweise waren da Dübel, das waren Blechdübel, innen drin war Hanf. Und der ist natürlich irgendwann, wenn er feucht wurde, kaputt gegangen. Und dann kam die Schraube wieder raus und das ist beim Kunststoffdübel eben nicht passiert.
Ja, interessant. Jetzt hatten Sie 1980 das Unternehmen Ihres Vaters übernommen. Da ist es ja häufig so, dass man sich natürlich auch von einer anderen Generation erstmal absetzen will. Womit haben Sie das gemacht?
Ja, wobei absetzen. Ich hab's vielleicht anders gemacht. Ich habe zuerst mal geschaut, was muss man ändern? Was muss man tun, um eigentlich sehr gut vorbereitet zu sein auf die Zukunft? Da habe ich mich um die Produktion gekümmert, was auch war. Wir hatten, was weniger schön war, als ich kam, wir hatten 300 Heimarbeiter. Und das hat sich nicht mehr gerechnet, die musste ich abbauen. Und da können Sie sich vorstellen, was da eigentlich los war. Da gab es Leute, die haben mich in Tumlingen nicht mehr gegrüßt, auch in der Umgebung nicht. Und wir hatten auch damals ein paar Probleme mit Fischertechnik. Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich drei Monate im Unternehmen verantwortlich war für das Unternehmen, habe ich dann ein Jahr Kurzarbeit gemacht. Dann war natürlich wichtig, das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Und die nächsten Schritte waren dann, das Ausland mehr anzugehen, Auslandsgesellschaften zu gründen. Und dann wurde eine nach der anderen gegründet, um eben breiter aufgestellt zu sein.
Und dann sind Sie in den Bereich, ich glaube 1982 war das Automotive gegangen. Da entwickeln Sie Systeme für den Fahrzeuginnenraum. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr schwammig. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Also das sind Ablagefächer, die Mittelkonsole, kennen Sie ja im Automobilbereich. Und dann sind es die Lüftungsdüsen. Und da sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt und beliefern die ganz großen Marken in Deutschland. Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi. Dann sind wir natürlich im Ausland tätig. Inzwischen beliefen wir auch die Chinesen und die Amerikaner.
Jetzt brechen alleine 150.000 Jobs in der Autoindustrie aufgrund von Produktivitätssteigerungen in den kommenden Jahren weg. Nicht so wie damals die 300 bei Ihnen. Ja. Das heißt, wie stellen Sie sich auf diese Transformation ein?
Also wir sind ja von dieser Veränderung wenig betroffen, denn die Lüftungsdüsen braucht man in Zukunft auch im Elektroauto. Und die Ablagefächer noch mehr. Es wird alles noch mehr kommen, als es jetzt in der Vergangenheit war und jetzt im Augenblick der Fall sein wird. Also wir sind weniger betroffen davon, als es sind vielmehr die Firmen betroffen, die im Antriebsbereich tätig sind.
Auch wenn es um die Produktivitätssteigerungen geht, denn da wird schneller gearbeitet, werden mehr Maschinen eingesetzt.
Das ist leider so, dass es eben nicht mehr möglich ist, in Deutschland zu produzieren. Wir haben im Augenblick in Serbien eine große Produktion eröffnet für den Automobilbereich, weil Deutschland zu teuer geworden ist. Das ist natürlich etwas, was weniger schön ist.
Wie kann sich Deutschland in Zukunft auf dem weltweiten Markt behaupten? Als Inhaber der Fischer Unternehmensgruppe, die weltweit mit Dübeln bekannt wurde, ist das für Klaus Fischer ein großes Anliegen. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR 1 Leute und beschrieb, welchen Weg Deutschland seiner Meinung nach einschlagen sollte.
Wir müssen über den Tellerrand rausschauen. Wir müssen schauen, was andere tun. Und dann müssen wir viel mehr Geld investieren. Auch in Unternehmen müssen wir investieren, aber die machen schon viel. Unternehmen werden angegriffen von der Politik, aber auf der anderen Seite, wir haben ja in Corona-Zeiten gesehen, wie wenig eigentlich die Politik digital vorbereitet ist. Die haben gar nichts gemacht.
Ein Stichwort möchte ich gerne aufgreifen. Ja. Gucken, was die anderen machen. Wo können wir uns denn umgucken? Wer hat es besonders gut gemacht? Was können wir uns abgucken?
Also wenn wir was Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das gehört ja dazu. Wenn wir das betrachten, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, mal einfach nach USA zu schauen. Auch in Silicon Valley und dann eben nach China. und was wir in der Digitalisierung brauchen. Auch die Möglichkeit, dass junge Menschen Startups gründen. Das ist das Problem in Deutschland, dass die viel zu wenig gefördert werden. Die jungen Menschen müssen gefördert werden, die müssen Unterstützung bekommen. Es kann doch nicht sein, wenn die heute ein Unternehmen gründen, dass sie sofort Steuern bezahlen, dass das und das alles da ist, sondern die müssen Geld vom Staat bekommen, Unterstützung bekommen, dass sie ihre Startups weiter fördern können, weiterbringen und dann auch die Produkte, die dann eben da entstehen, in den Markt kommen.
Herr Fischer, geben Sie uns ein konkretes Beispiel. Welches Startup haben Sie zuletzt finanziell unterstützt?
Also wir haben einige Startups im Unternehmen. Wir haben auch Startups, die draußen am Markt sind. Wir haben Software entwickelt für den Handwerker, die super läuft. Wir haben über 40.000 Handwerker schon auf der Software.
Sagen Sie uns das letzte Beispiel, ganz konkret.
Ja, aber das ist mir das Letzte. Dann haben wir einen Campus bei uns, Innovationscampus. Da haben wir 6 Startups. Wir gründen jetzt im Augenblick in China eine Firma mit Startups, die Ideen bringt.
Mit welcher Idee ist jemand gekommen und da haben Sie gesagt, oh, das finde ich ist eine gute Idee, das möchte ich fördern.
Wir haben eine ganz tolle Sache gehabt. Es gab ein Produkt, das hieß nie wieder bohren. Da haben wir gesagt, das ist nicht ganz ungefährlich. Und das war ein Start-up, hätten wir kaufen können. Da haben wir gesagt, nee, machen wir selber. Haben 2 junge Leute geholt und Entwickler dazu. Die haben nach 1,5 Jahren ein Programm gebracht in dem Bereich. Und die sind so erfolgreich. Wir sind heute in über 1000 Märkten mit diesem Produkt.
Wie funktioniert das? Nie wieder bohren, können wir uns jetzt wenig drunter vorstellen.
Ja, das geht ums Kleben. Kleben im Hausbereich. Also nicht mehr, kein Dübel mehr zu setzen oder kein Nagel mehr zu setzen, um Bilder anzumachen.
Unternehmen auch ab, ne?
Nee, überhaupt nicht, weil das ist ein Thema. Und es wird auch in der Zukunft ein Thema sein. Und das ist, und die haben das so toll gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Was entscheidend war, dass wir die ausgegliedert haben. Das ist ein eigener Bereich und ist heute noch ein eigener Bereich. Und das ist eben dann, das machen wir mit allen Startups. Die werden nicht im Unternehmen geführt, sondern außerhalb. Und die haben dann die Möglichkeit, es aufzubauen. Die kriegen ein Budget zur Verfügung, da haben wir ganz bestimmte Abläufe. Und das funktioniert so toll. Und was auch super ist, die Motivation, selbst gestalten zu können, Unternehmer zu sein im Unternehmen, das ist ja das, was wir brauchen.
Tamara Dietl war die Nachlassverwalterin ihres Mannes. Der bekannte Filmemacher starb an Lungenkrebs. 15 gemeinsame Jahre hatten sie. Tamara Dietl ist Journalistin und berät heute Führungskräfte in Krisensituationen. Die Kraft liegt in mir, heißt ihr Buch, das sie über ihre eigene Krisenzeit verfasst hat. Am Donnerstag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da berichtete Tamara Dietl über ihre Aufgabe als Nachlassverwalterin.
Das war ein großer Nachlass, weil war das künstlerische Werk, die privaten Dinge und die Firma.
Und die Firma?
Die Filmfirma, ja.
Was war
und
am schwierigsten?
Waren hunderte von.
Was war am schwierigsten, die privaten Geschichten zu sortieren?
Das kann ich gar nicht. Nee, das kann ich, weil ich hatte zwischendurch sozusagen in diesen 15 Jahren, in denen wir zusammen waren, immer mal auch aufgeräumt und sortiert. Ne? Mhm. Ich fand das Gesamte, also diese Masse an Leben. Das hat mich manchmal wirklich an den Rand meiner Kräfte gebracht.
Weil Sie die Aufgabe unterschätzt haben?
Total, total. Und ich hab dann ein Buch, das kam gerade zufällig in der Zeit, kam ein ganz kleines Büchlein raus mit dem Titel Von der Kunst, die Dinge des Lebens zu ordnen. Mhm. Von einer Schwedin, glaube ich, schwedische Autorin. Und dann habe ich mir gekauft und habe gedacht, ja, die hat recht, das muss man zu Lebzeiten machen. Mhm. Das ist also, das ist nicht gut, so über so, also auch mit dieser Masse, das hat mich einfach unendlich viel Kraft, Zeit gekostet. Ich habe ja auch noch nebenbei gearbeitet, bin ja auch dann alleinerziehende Mutter gewesen und ich habe das total unterschätzt.
Haben Sie in diesem Nachlass dann auch persönliche Dinge gefunden, die Sie nicht finden wollten?
Nö.
Nicht?
Nö, gar nicht.
Also Ihr Mann hat dann in den letzten Monaten seines Lebens sozusagen an seinen Memoiren gearbeitet oder geschrieben. Sie haben die dann rausgebracht, unvollendet. War das im Rückblick die richtige Entscheidung auch?
Auf jeden Fall. Ja. Also das war auf jeden Fall die richtige. Also er hatte ja im Laufe seines Lebens immer wieder Angebote, Memoiren zu schreiben. Das hat er gesagt, das mache ich nicht. Und dann, als er krank wurde, hat er gesagt, jetzt schreibe ich das und zwar für mich. Also das war sozusagen eine ganz wichtige Zeit, auch wenn man es jetzt überspitzt sagen will, therapeutisch, ne? So, und er ist aber nicht weit gekommen. Also er hat im Grunde nur seine Kindheit, nur in Anführungsstrichen seine Kindheit und Jugend noch geschrieben. Und das wäre unsinnig gewesen, das bei mir im Schrank liegen zu haben. Das war total wichtig, dass ich das rausgebracht habe, das Buch.
War es für ihn auch wichtig?
Ich glaube, also ich habe mich bemüht, auf ganz vielen Ebenen dieses Erbe wirklich würdevoll weiterzuführen, aber auch irgendwann es loszulassen. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe mal jetzt eine Aufgabe, das ist der Nachlass, das ist dieses Buch, es war die Ausstellung in München, jetzt gibt es noch eine Statue, jetzt wird eine Straße. Also ich habe wirklich so, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist meine Aufgabe vollendet, wenn Sie so wollen. Ne?
Ja.
Und jetzt gehört er der Allgemeinheit. Also der private Helmut Dietl gehört immer noch mir, aber sein Werk und sein Lebenswerk, das gehört jetzt der Allgemeinheit, hat mich da zurückgezogen.
Das heißt, das war ein äußerer Cut, aber kein emotionaler innerer Cut, den Sie da gezogen haben?
Nee, gar nicht. Ja. Ich war ja nun auch nicht ein Leben lang, also wie die Brecht-Witwe oder so, ich war ja nicht ein Leben lang mit diesem Mann zusammen. Ich war seine letzte Frau. Ja, die letzten 15 Jahre. Und das wäre jetzt vermessen, wenn ich mir das jetzt aneignen würde. Das will ich auch gar nicht.
Von der EM bleiben ganz sicher auch die Bilder der plötzlichen Herzattacke des dänischen Spielers Christian Eriksen in Erinnerung. Er hatte einen plötzlichen Anfall von Herzrhythmusstörungen. Ein Defibrillator hilft dabei. Das weiß Nina Martin, denn sie lebt seit 3 Jahren mit einem Defibrillator. Bei ihr wurden lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen jahrelang als Epilepsie fehldiagnostiziert. 2 Dutzend Mal war sie nah am plötzlichen Herztod. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete sie darüber. Und da erzählte Nina Martin am Freitag davon, wie es für sie ist, seit 3 Jahren mit einem Defibrillator zu leben.
Also zum einen kann man ihn natürlich spüren, wenn man darüber fährt. Und zum anderen hat er verschiedene Funktionen. Der kann das Herz auch antreiben, wenn es nur so ein bisschen unregelmäßig schlägt. Und das fühlt sich eigentlich an, als würde etwas mein Herz anschnippen.
Aha.
So beschreibe ich das immer. Und dann fühlt man ihn natürlich, wenn er einen Stromschlag abgibt, um einem quasi das Leben zu retten.
Wie heftig ist dieser Stromschlag?
Schon sehr. Ich habe eben das Glück, dass ich dann immer bewusstlos bin. Aber ich kenne auch andere, die das im bewussten Zustand erleben. Und die sagen immer, das fühlt sich an, als ob ein Pferd vor die Brust tritt.
Boah, wie oft passiert Ihnen das? So im Schnitt?
Mir ist das jetzt schon ein paar Mal passiert. Jetzt schon länger nicht mehr. Also das ist ganz, ganz gut. Aber teilweise kommt das dann an, ich hatte mal einen Tag, da ist das 3-mal passiert an einem Tag.
Ah.
Dass das Herz dann halt nicht so gut drauf und dann muss der Defi oft eingreifen.
Gibt es da noch längere Phasen, wo gar nichts ist?
Ja, genau, die gibt's.
Gibt's Warnsignale oder kommt das aus dem Nichts?
Es kommt mehr oder weniger aus dem Nichts. Also ich habe ein paar Sekunden vorher immer. Ne? Das kann man sich ja vorstellen, wenn das Gehirn nicht so richtig mit Sauerstoff versorgt wird, dann wird einem schwindelig und das sind so ein paar Sekunden, die man dann schon hat, um sich zum Beispiel hinzusetzen oder hinzulegen. Aber sehr viel mehr Vorwarnung gibt es leider nicht.
Ist das für Sie, dieser Defibrillator, jetzt immer noch ein Fremdkörper oder inzwischen ein guter Freund?
Ich würde sagen, ein guter Freund. Also mein Freund und ich, wir haben uns sogar einen Namen dafür überlegt, einfach um ja so ein bisschen dem auch so einen positiven Beschützer ja zu geben quasi.
Wie heißt der?
Der heißt Ronin.
Ronin?
Ronin, das ist ein ausgedachter Name. Das hat, mein Freund hat sich den überlegt, er meinte irgendwie, das würde nach einem keltischen Krieger klingen und aus irgendeinem Grund beruhigt ihn das, glaube ich, und er weiß, dass ich einen keltischen Krieger in der Brust habe, der zur Not mein Herz übernimmt.
Wie oft hat Ronin Ihnen schon das Leben gerettet?
Müsste ich jetzt nachzählen, aber es sind schon, ich würde mal sagen, mindestens Pi mal Daumen so 9-mal, würde ich jetzt mal sagen, aber müsste ich nochmal nachzählen.
Muss die Batterie von Ronin irgendwann gewechselt werden?
Ja, nach ein paar Jahren. Also das ist so ein gutes Jahrzehnt, wie die halten, je nachdem, wie oft sie eben auslösen müssen, wie viele Schocks sie abgeben müssen. Also das ist schon einige Zeit noch.
Aber wenn das so lange hält, dann wird vermutlich der komplette Defibrillator gewechselt.
Genau, richtig. Der wird dann einmal ausgetauscht. Und ich hoffe, dass dann die Batterie noch länger hält. Schauen wir mal.
Ist das eine Form von Abhängigkeit, also technische Abhängigkeit, die Sie auch spüren in diesem Zusammenhang oder spielt das eher keine Rolle?
Das spielt für mich, glaube ich, wenig, eigentlich eine ganz, ganz kleine Rolle. Nur natürlich ist es so, dass ich auf die Technik vertrauen muss, dass diese Technik mir das Leben rettet. Aber so ein Stück weit habe ich auch ein Urvertrauen dann in meinen Körper, weil der es ja auch schon sehr oft ohne die Technik geschafft hat. Also ich bin da einigermaßen entspannt, würde ich sagen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.